Deutschlandfunk Kultur. Religionen.
Ich bin Julia Lai und ich begrüße Sie zu dieser Podcast-Episode, in der wir heute darüber reden, was Menschen in verschiedenen Religionen mit ihrer Haut machen. Die Art und Weise, wie man seine Haut trägt, das hatte, ähnlich wie bei der Kleidung, nämlich schon immer auch viel mit Identität zu tun. In manchen Religionen und Kulturen verbinden sich mit dem Körper Ideen von religiöser Reinheit oder Gottgegebenheit. Die Haut sollte deshalb am besten gar nicht verändert werden. In anderen Traditionen war genau das Gegenteil der Fall. Man bemalte, durchstach oder behandelte die Haut, um sich gegenseitig zu erkennen und von anderen abzugrenzen. Ein Beispiel dafür sind Tattoos. In einigen Religionen sind sie streng verboten, in anderen sogar sehr beliebt. Wie etwa bei den Kopten in Ägypten, einer der ältesten christlichen Gemeinschaften der Welt. Viele Kopten lassen schon kleinen Kindern ein Kreuz aufs Handgelenk tätowieren. Als Erinnerung an den eigenen Glauben und an ein altes Unrecht.
Als die alten Römer die Christen in Ägypten verfolgten, verübten sie große Massaker. Die Kinder der Getöteten wurden verschleppt und heidnisch erzogen. So kamen die verbliebenen christlichen Familien auf die Idee, ihre Kinder zu markieren, damit sie sich als Erwachsene später auf ihren Glauben zurückbesinnen konnten.
Und in etwa 5 Minuten nehmen wir Sie mit zu 2 Tätowierern in Kairo, die an diese Tradition ganz unterschiedlich herangehen. Viele Religionen haben recht genaue Vorstellungen davon, wie der Mensch mit dem eigenen Körper umgehen sollte, also auch mit der Haut. Viele Muslime zum Beispiel haben ein Problem damit, den eigenen Körper zu verändern. Piercings oder Tattoos sind daher gerade unter Strenggläubigen verpönt. Dagegen halten viele junge Muslime und Musliminnen in Deutschland zwar an ihrem Glauben fest, sehen das mit den Tattoos aber nicht ganz so eng. Wie ihre Familien das finden und was Islamwissenschaftler dazu sagen, Murat Kuyunju hat sich für uns umgehört.
Das war mein erstes Tattoo, da habe ich den Namen von meinem Vater auf Arabisch auf meinen Unterarm tätowieren lassen. Dann auf den linken Unterarm meinen eigenen Namen. Auf der linken Schulter habe ich dann 2 betende Hände und auf Englisch Only God Can Judge Me. Dann kam mein Rücken dran, da hatte ich erst eine Schrift, No Mercy heißt das, keine Gnade auf Englisch. Und dann habe ich dann halt drumherum so eine Wirbelsäule mäßig was rumtätowieren lassen, den ganzen Rücken voll.
Mit nacktem Oberkörper steht Ismail vor dem Spiegel. Langsam dreht er sich weit nach links, dann wieder nach rechts und betrachtet die Tattoos, die seinen Rücken und seine Oberarme zieren. Der 25-Jährige ist stolz auf seinen durchtrainierten Körper und auf die auffälligen Bilder, die ihn schmücken. Vor 2 Jahren hat er sich das erste Tattoo in die Haut stechen lassen. 5 sind es bis jetzt und die Umrisslinien des 6. sind schon skizziert. Er will es sich demnächst stechen lassen. 2 ineinander verschlungene Ringe, darunter sein Name und der seiner Freundin. Sie habe nichts gegen seine Leidenschaft, ganz anders sein Vater. Die Bilder auf seinem Körper hätten die Beziehung zwischen den beiden zerstört, erzählt Ismail.
Aufgrund der Tattoos auch unter anderem haben wir uns jetzt so ein bisschen auseinandergelebt. Wir sehen uns zwar noch, wir reden miteinander, man respektiert sich gegenseitig, aber es ist halt nicht wie vorher. Das Verhältnis von uns beiden hat schon darunter gelitten. Aber trotzdem gehe ich meinen Weg und er seinen Weg und man respektiert sich gegenseitig.
Ismail kommt aus einem frommen muslimischen Elternhaus. Sein Vater ist streng gläubig und ist der Meinung, dass ein Tattoo auf dem Körper seines Sohnes nichts verloren habe, denn im Islam seien Tätowierungen verboten. Man solle seinen Körper so bewahren, wie Allah ihn geschaffen hat, ihn nicht verändern und auch nicht verletzen.
Ich kann es verstehen, wenn einer sagt, deinen Körper hast du so bekommen und so musst du den auch wieder abgeben. Du hast den nur geliehen sozusagen, nach der Religion sagt man das ja. Und ich kann verstehen, wenn einer sagt, du darfst ja deinen Körper nicht schaden, du hast ja Schmerzen und so dabei. Das ist vertretbar, da würde ich sagen, okay, das kann man religiös vertreten.
Doch für Ismail sind Tattoos keine Verletzung oder Verunstaltung des Körpers, wie manche Muslime behaupten würden. In der islamischen Lehre gibt es keine eindeutigen Aussagen, sagt Islamwissenschaftler Professor Dr. Matthias Rohe von der Universität Erlangen. Weder im Koran stehe etwas dazu geschrieben, noch sei es in der Prophetenüberlieferung ein Thema. Man müsse also versuchen, aus allgemeinen Regeln Ergebnisse abzuleiten.
Und da stehen 2 Grundüberlegungen gegeneinander. Die einen, die Tattoos für religiös verboten halten, berufen sich darauf, dass Gott den Menschen geschaffen hat, dass er ihm seinen Körper schenkt, dass sozusagen der Mensch seinen Körper auch im Auftrag Gottes selbst ordnungsgemäß verwalten soll und deswegen eben keine unnötigen Eingriffe in körperliche Integrität stattfinden sollen. Dagegen steht andererseits die große Grundregel im Islam, dass alles, was nicht verboten ist, erlaubt ist.
Es gibt also kein explizites Verbot für Tätowierungen.
Vielleicht hilft auch noch der Hinweis auf eine angebliche Überlieferung vom Propheten des Islam, Mohammed, den sollen Leute mal gefragt haben, dürfen wir dieses, ist jenes verboten? Und er soll so sinngemäß geantwortet haben, Leute, fragt mich nicht ständig nach irgendwelchen Sachen, sonst muss ich euch noch alles verbieten. Das heißt, wenn man sich darauf stützt, kann man sagen, man kann es auch übertreiben mit diesem Halal, Haram. Und der Islam hat vielleicht auch andere Zugänge. Und Gott interessiert sich vielleicht auch nicht für die letzten Einzelheiten des menschlichen Alltags, sondern mehr so für grundethische Angelegenheiten. Und deswegen ist es wirklich die Grundfrage, wie sehen eigentlich Menschen ihre Religion? Was für ein Gottesverständnis haben sie? Sehen sie einen Gott, der nur belohnt und straft? Oder hat man eben ein anderes Gottesverständnis, das sehr viel mehr in allgemeine Moral, Ethik abzielt?
Es gibt zwar unter den Muslimen Diskussionen darüber, ob die rituelle Waschung vor dem Gebet oder die Reinigung eines Leichnams Gültigkeit hat, wenn der Körper tätowiert ist. Hier sind sich die Gelehrten und die islamischen Rechtsschulen aber einig, dass Tattoos kein Hindernis darstellen, da die sich unter der obersten Hautschicht befinden und die Haut nur von außen gewaschen wird. Ismails Freund Adnan, ebenfalls gläubiger Muslim und tätowiert, hat sehr lange darüber nachgedacht und sich schließlich bewusst für ein religiöses Motiv entschieden, sozusagen als Kompromiss.
Ich habe nur ein Tattoo am oberen linken Arm. Ich habe betende Hände, das mich immer daran erinnern soll, dass ich dankbar dafür sein kann, wie es mir geht, weil es gibt immer Schlimmeres auf der Welt. Und deswegen habe ich mich überzeugen lassen, also durch mich selber, dass ich mich stechen lasse. Weil ich stark an Gott glaube und mir selber Sachen auch widerfahren sind in meinem Leben. Und ich habe immer was gespürt, deswegen habe ich mich auch stechen lassen.
Halil, ein langjähriger Freund der beiden Männer, ist da sehr skeptisch. Für den 28-jährigen Muslim mit albanischen Wurzeln sind Tätowierungen eine Sünde.
Ja, in meiner Religion ist auf jeden Fall sehr, sehr verboten. Meine Familie zum Beispiel von Anfang an hat nicht akzeptiert und würde ich das auch so weitermachen. Also an meinen Körper und an meine Kinder wird das auf keinen Fall akzeptiert. Tattoos.
Halil glaubt, dass die Tätowierungen seine Freunde auf Dauer unglücklich machen könnten.
Ich habe meine Freunde, haben die manche berührt nach einiger Zeit und habe ich mit der Zeit gesehen. Aus der Langeweile wollte ich auch versuchen. Ne? Da habe ich mir doch gedacht, lieber nicht. Dann bleibe ich jetzt treu an meine Glauben.
Für Ismail und Adnan steckt dagegen hinter der Ablehnung ihrer Umwelt auch eine große Portion Fanatismus.
Da sind noch Leute dabei, die die Pilgerfahrt nach Mekka gemacht haben, die dann einen auf Moralapostel tun und mir dann erzählen, dass es Sünde sei und irgendwie halt auch mit der Waschung und so. Aber das interessiert mich halt wenig, weil ich sage denen dann halt auch, dass es mein Körper ist, meine Sünde, die ich tragen muss und dass ich dann halt sehe, was ich davon habe. Und das wird dann nicht ausschlaggebend sein, ob ich in den Himmel oder Hölle komme, meiner Meinung nach. Weil da gibt es so viele Kriterien, dass das ein Witz ist eigentlich.
Trotzdem versuchen die beiden jungen Männer, ihre Eltern zu verstehen. Schließlich hätten diese Angst, dass die Seelen ihrer Söhne im Jenseits keinen Frieden finden würden. Das Risiko scheint den Freunden nicht so groß.
Es gibt so viele Sündiger, so viele Leute, die irgendwas machen und so. Keine Ahnung, sei es Triebtäter oder was weiß ich, Mörder und was weiß ich, Lügner, dies, das. Und ich glaube, wenn man reines Herzens ist und an Gott glaubt und halt auch sonst nicht großartigen Mist baut, dann wird es nicht daran liegen, dass man ein, zwei Tattoos hat, sage ich jetzt mal, ob man in den Himmel kommt oder nicht.
Und ich glaube nicht, dass der liebe Gott sagt, ey, du hast ein Tattoo, du darfst hier nicht durch, der ist ja kein Türsteher. Es geht im Endeffekt, was für Sünden du in dir trägst, ob der dich durchlässt oder nicht.
Die Debatte ist übrigens gar nicht so neu, wie manch eine oder einer vielleicht meint. Tattoos gehören durchaus auch unter einigen muslimischen Bevölkerungsgruppen zur Tradition. Etwa bei manchen Kurden, aber auch bei den Tuareg oder arabischen Beduinen in Nordafrika. Wir sprechen heute viel über Haut als Projektionsfläche für religiöse Gefühle und religiöse Vorschriften. Aber Haut, das ist ja noch viel mehr. Sie ist nämlich auch ein Sinnesorgan. Über die Haut nehmen wir Liebe und Zuneigung wahr, zum Beispiel in Form von Umarmungen oder Streicheleinheiten. Und an unserer Haut zeigt sich, wenn wir etwas besonders schön oder besonders schaurig finden. Durch Gänsehaut zum Beispiel oder indem uns die Haare zu Berge stehen. Eine ganz besonders empfindliche Stelle der Haut, das ist die Innenseite des Handgelenks. Und genau dort lassen sich viele koptische Christen ein kleines Kreuz tätowieren. Aus Kairo berichtet Cornelia Wegerhoff für uns.
Die Polizei hat eigens die Straße gesperrt. Der Menschenauflauf vor der Mariä-Himmelfahrt-Kirche im Kairoer Stadtteil Zeitun ist groß. Immer noch wollen Hunderte zur heiligen Messe, die längst in vollem Gange ist. Zeitun ist der Legende nach der Ort, an dem die Jungfrau Maria bei der Flucht der heiligen Familie nach Ägypten unter einem Baum ausgeruht haben soll, steht nach koptisch-orthodoxem Kalender das Mariä-Himmelfahrt-Fest an, strömen schon Tage vorher Christen aus ganz Kairo in die Mariä-Himmelfahrt-Kirche. Und gleich danach auffallend viele Mütter mit ihren Kindern an der Hand Richtung Schera nach Such. Das ist die Einkaufsstraße gleich um die Ecke. Zwischen kleinen Geschäften und knatternden Tuk-Tuks, den Moped-Taxis, sitzt hier mitten auf dem Bürgersteig Marco mit seinem Team, von einer Menschentraube umgeben. Marco ist Tätowierer.
Ich bin wegen Mariä Himmelfahrt hier. Wir arbeiten zurzeit wirklich von morgens früh bis in die Nacht hinein. Unsere Familie tätowiert hier seit über 30 Jahren Kreuze. Ich mache das auch schon, seit ich 13 bin. Ich habe das Tätowieren von meinem Vater gelernt.
Marco zieht mit seinen schwarz gefärbten Fingern eine weiße Plastikverpackung aus einer Box, darin eine neue Tätowiernadel.
Natürlich achten wir auf Desinfektion. Für jeden Kunden wird eine neue Nadel genommen. 1:1.
Marco steckt die neue Nadel in sein Tätowiergerät. Es ist ein älteres Modell, das einem überdimensionierten Füllfederhalter gleicht. Und schon wird ihm der nächste Unterarm entgegengestreckt. Er gehört einem 10-Jährigen, der mit angespannter Miene vis-à-vis auf einem Plastikstuhl Platz genommen hat. Marcos Kollege reibt dem Jungen kurz mit einem Wattebausch Desinfektionsmittel über die Innenseite des Handgelenks. Sie sind, so heißt der Junge, soll ein Gebet sprechen. Lauter wird Siesen ermahnt, während Marco bereits freihand das Tattoo sticht. Zwei Linien, jeweils gut 1 Zentimeter lang, die ein symmetrisches Kreuz ergeben. An dessen 4 Enden entstehen mit routinierten Handbewegungen jeweils kleinere Kreuze. Marco wischt die überschüssige Tinte weg. Fertig.
Bravo.
Seasons Mutter reicht 50 ägyptische Pfund, umgerechnet 1 Euro, und klopft ihrem tapferen Sohn lächelnd auf die Schulter. Auch sie ist sichtlich erleichtert.
Ich hatte in der Kirche gefragt. Da wurde mir Marco empfohlen. Es ist schön, dass wir alle das Kreuz Christi bei uns tragen. Aber ehrlich gesagt hatte ich ein bisschen Angst, dass das Tätowieren meinem Sohn wehtut.
Langsam, langsam bettelt derweil schon der nächste Knirps, der an der Reihe ist, Susu, 8 Jahre alt. Dieses Mal hilft alles Beten nicht. Beim Tätowieren kommen dem Jungen die Tränen. Seine Mutter und die wartende Menge leiden mit und sie jubeln auch gemeinsam, als Susu es geschafft hat. Das juckt jetzt ein bisschen, stellt der Junge nach der Prozedur fest. Aber wenn ich groß bin, ist auch mein Kreuz groß und ich weiß, dass ich Christ bin und bete, sagt er jetzt stolz.
Schon seit der Römerzeit gibt es in Ägypten diesen Brauch,
erklärt Raphael, Marcos Cousin.
Als die alten Römer die Christen in Ägypten verfolgten, verübten sie große Massaker. Die Kinder der Getöteten wurden verschleppt und heidnisch erzogen. So kamen die verbliebenen christlichen Familien auf die Idee, ihre Kinder zu markieren, damit sie sich als Erwachsene später auf ihren Glauben zurückbesinnen konnten.
Zur Zeit der Islamisierung ab 640 nach Christus war es dann keine freiwillige Angelegenheit mehr. Wer nicht Muslim wurde, musste sich kennzeichnen lassen und Kopfsteuer zahlen, berichten koptische Religionsforscher. Das tätowierte Kreuz war über viele Jahrhunderte Stigma, bevor es zum positiven Zeichen wurde, das bis heute die Mehrheit der koptischen Christen in Ägypten verbindet.
Meine Familie hat mir erzählt, dass sie mir das Kreuz im Alter von 6 Monaten haben stechen lassen. Es wurde direkt in der Kirche gemacht.
Auch Shenouda Malak ist Kopte und einer der bekanntesten Tätowierkünstler Ägyptens. Seine Karriere begann in einem Urlaubshotel am Roten Meer.
Ich bin Arbeiter in Hurghada mit Touristen, mit Henna-Tattoo, dann viele Leute Deutsche.
Schon als Kind habe er gerne und gut gezeichnet, erzählt der heute 38-Jährige. In Hurghada lernte er einen britischen Kollegen kennen, der ihm die lang ersehnte moderne Tätowiermaschine aus Europa schicken konnte. In Ägypten habe es so etwas bis vor 15 Jahren gar nicht gegeben, berichtet Shenouda Malak.
Wenn du damals mit einem tätowierten Oberarm auf der Straße unterwegs warst, hat dich die Polizei angehalten. Besonders im Islam waren Tattoos früher sehr verpönt. Inzwischen sind sie Mode geworden. 90% meiner Kunden sind Muslime.
Im Neubauviertel Neu-Kairo hat sich Shenouda Malak inzwischen ein modernes Tätowierstudio eingerichtet. In der Lounge können die Kunden in bequemen Ledersesseln warten. Der Marmorboden glänzt ebenso wie sämtliche Gerätschaften. Verpackte Tätowiernadeln sind feinsäuberlich in offene Regale sortiert. Die Kunden sollen sie selbst öffnen. Durch mangelnde Hygiene können Tätowierungen Infektionen und auch Hepatitis verursachen. Das sei der Grund, warum auch in Ägypten immer mehr Menschen lieber in ein Studio gingen, sagt Chenouda Malak. Seine Entwürfe paust er zuerst mit sogenannten Stencils akkurat auf die Haut. Dann arbeitet er mit einer modernen digitalen Tattoo-Maschine weiter. Es entstehen im wahrsten Sinne gestochen scharfe Motive. Der heilige Georg auf einem sich aufbäumenden Pferd zum Beispiel. Auch großflächige Christusmotive seien bei koptischen Gläubigen beliebt.
Das macht man besser Schritt für Schritt in mehreren Sessions. Aber ich habe ja auch schon 18 Stunden mit einem Kunden gesessen. Für die kleinen koptischen Kreuze am Handgelenk brauche ich natürlich auch nur ein paar Minuten. Ich finde es aber besser, wenn Kinder selbst die Art des Kreuzes mit aussuchen können oder aus eigener Initiative zu mir kommen, wenn sie schon älter sind. Erst gestern habe ich 4 koptischen Jugendlichen ein Kreuz gestochen.
Und dann hat Chenouda Malak noch ganz spezielle Kundschaft, Menschen mit großen Narben durch schwere Verbrennungen oder Unfälle. Der Tattoo-Künstler zeigt das Foto einer jungen Frau, deren kompletter Oberkörper und Hals vernarbt waren. Das zweite Foto zeigt sein Kunstwerk.
Das sind Rosen. Durch die unterschiedlichen Schattierungen und Blätter kann ich die Narben in das Motiv einbeziehen. Wenn ich mit der Arbeit fertig bin und das Tattoo die Narben bedeckt, fangen die meisten an zu weinen. Vor Freude. Vor allem die jungen Frauen schreiben mir später, dass das Tattoo ihr Leben verändert hat.
Für diese Tattoo-Kunst nimmt Chenouda Malak als gläubiger Mensch kein Honorar.
Glaub mir, wenn du etwas Gutes tust, wird Gott dir 100-fach Gutes geben.
Interessant ist ja, wie Symbole, die für die eigene Gemeinschaft erstmal positiv besetzt sind, von anderen dann manchmal später missbraucht werden. Beim koptischen Kreuz war es so und natürlich auch beim jüdischen Davidstern. Und auch das Kopftuch ist ja heute ein Symbol, das von Islamisten wie Islamfeinden genutzt wird, um andere auszugrenzen und abzuwerten. Wir sprechen heute über Glauben, der an oder sogar unter die Haut geht. Und eine Frage, die sicherlich in vielen religiösen Traditionen eine Rolle spielt, ist die, wie viel Haut denn überhaupt zu sehen sein sollte. Im Islam denken da viele jetzt gleich an das Kopftuch, darum soll es auch gehen, aber nicht nur, sondern auch um das Bedecken im übertragenen Sinne. Mehr darüber kann uns jetzt Mira Sievers erzählen. Sie ist Professorin für islamische Theologie an der Uni Hamburg und, das hat sie mir schon verraten, sie arbeitet gerade an einem Kapitel, in dem es auch darum geht, wie die ersten Muslime und Musliminnen über Verhüllung diskutiert haben. Also genau die richtige Frau für unser Thema. Frau Sievers, muslimische Gelehrte waren sich ja über Jahrhunderte eigentlich weitgehend einig darin, dass muslimische Frauen ihren Körper und ihr Haar verhüllen sollten. Erst seit etwa dem späten 19. Jahrhundert, glaube ich, wird das in Frage gestellt. Aus welchen Quellen beziehen Sie denn ein solches Kopftuchgebot?
Allgemein kann man sagen, dass Normen verbindlich diskutiert werden von den Rechtsgelehrten, also den Vertretern der islamischen Normenlehre. Und die versuchen, den Schambereich von Männern und von Frauen festzulegen, zu beschreiben, also den Teil des Körpers, der in der Öffentlichkeit nicht gezeigt werden soll. Auf der anderen Seite kann man auch auf den Koran selbst zurückgehen. Es ist ja häufig ein Klischee, dass man sagt, ja, Kopftuch kommt nicht im Koran vor. Tatsächlich ist es so, dass in verschiedenen Exegese-Traditionen sehr wohl Verhüllungs- und Bekleidungsvorschriften im Kontext mit bestimmten Koranversen diskutiert werden.
Vielleicht können wir einmal tatsächlich ein bisschen konkreter darauf schauen, welche Verse waren das und was für Schlüsse haben Muslime dann auch daraus gezogen?
Generell kann man sagen, dass das Thema Verhüllung im koranischen Kontext in einen recht späten Zeitpunkt gehört. Und hier sind es vor allem 2 Verse, die von überragender Bedeutung dafür sind. Beide sprechen über unterschiedliche Situationen, auch wenn sie zeitlich nicht allzu weit voneinander entfernt sind. Vielleicht ganz kurz zu dem ersten Vers, also damit meine ich Sure 33, Vers 59. Dieser Vers lautet wie folgt: O Prophet, Sprich zu deinen Ehefrauen, deinen Töchtern und den Frauen der Gläubigen, sie sollen etwas von ihren Gewändern herunterziehen. Dies ist geeigneter, damit sie erkannt und nicht belästigt werden. Das heißt, wir bekommen mit dieser Aufforderung zum Herunterziehen der Gewänder direkt auch eine Zweckbestimmung, nämlich diese Vorstellung des Erkanntwerdens und nicht belästigt werdens. Und sowohl eigentlich die klassische Exegese-Tradition als auch die gegenwärtige feministische Koran-Exegese hat sich damit beschäftigt, darauf einzugehen, was eigentlich diese Situation war, in der Belästigung vorkam. Darüber wird schon berichtet, über die prekäre Situation in der Stadt Medina, vor allem in der Nacht. Und ja, hier fungiert dann die Vorstellung des Herunterziehens der Gewänder als ein Schutz in einem ganz spezifischen sozialen Kontext, in dem nämlich ein höheres Maß an Verhüllung assoziiert war mit freien Frauen und ein geringeres Maß an Verhüllung assoziiert war mit Sklavinnen, also mit unfreien Frauen. Und in diesem Kontext ergibt diese Vorschrift dann auch Sinn, als dass dann die gläubigen Frauen aus dieser Gruppe der zu belästigenden Frauen rausgenommen werden sollen, was natürlich gegenwärtig einen total schockieren muss, weil das ja letztlich bedeutet, dass die unfreien Frauen schutzlos den Belästigungen ausgesetzt waren.
Das ist ja nicht so ganz einfach. Also die einen Frauen sollen geschützt werden, das heißt aber die anderen setzt man fast schon der Belästigung aus sozusagen. Wie gehen Sie denn als Muslimin, aber vielleicht auch als Wissenschaftlerin mit solchen schwierigen Versen dann um?
Ich glaube, in dem Kontext ist es wichtig zu verstehen, dass wenn wir über den Offenbarungskontext von so einem Vers sprechen, wir eigentlich nicht direkt über das Kopftuch von muslimischen Frauen heute sprechen. Das heißt, ich würde es durchaus problematisch finden, wenn man sagen würde, aha, ich habe den Vers und den übertrage ich jetzt direkt auf meine Lebensrealität. Das ist ja gar nicht möglich, weil es glücklicherweise in unserer Gesellschaft keine Sklaverei gibt, wie es sie im 7. Jahrhundert gab. Und deswegen ist sozusagen der Kontext erst einmal ein völlig anderer. Und das wäre für mich tatsächlich als Theologin auch der erste Schritt, also erst einmal anzuerkennen, dass wir es mit unterschiedlichen Kontexten zu tun haben. Und erst danach können wir weiter über die Frage sprechen, auf welche Art lassen sich denn Verhüllungsformen oder Verhüllungspraxen von muslimischen Frauen heute verstehen.
Okay, aber um das nochmal zusammenzufassen, das heißt, der Hauptzweck der Verhüllung, zumindest wenn wir jetzt vom Koran ausgehen, ist, die muslimischen Frauen im damaligen Kontext vor Belästigung zu schützen. Kann man das so sagen?
Also erschwert wird das Ganze aber dadurch, dass ein weiterer Vers, und das ist eben Sure 24, Surat An-Nur, Vers 31, dass dieser Vers Verhüllung nochmal in einen anderen Kontext stellt, und zwar in den Kontext von, man könnte vielleicht sagen, Sittsamkeit oder Anstand, also der Frage, wie sieht ein verantwortungsvoller Umgang von Geschlechtern untereinander aus? Und das unterscheidet sich von dem Offenbarungskontext, über den wir gerade gesprochen haben. Also ich würde sagen, dass tatsächlich hier Bezug genommen wird auf ein Anliegen, das im Koran sehr stark verankert ist, nämlich diese Tugend des Bewahrens der Scham. Die wird aber an der Bekleidungspraxis festgemacht, die im Offenbarungskontext vorhanden war. Also in dem konkreten Vers heißt es dann an einer Stelle, sie sollen ihre Kopftücher auf ihren Ausschnitt schlagen. Also es geht nicht darum, eine komplett neue Kleidung einzuführen, die es gar nicht gab, sondern es ging um die Frage, wie gehe ich mit der Kleidung um, die ich habe, wie bedecke ich meinen Körper auf eine Art und Weise, die dem Bewahren der Scham sozusagen vorteilhaft ist oder die dies unterstützt. Und deswegen würde ich sagen, klar, das muss man dennoch in einen Kontext einordnen, aber eben das dahinter stehende Anliegen ist ein anderes als in dem anderen Vers. In dem anderen Vers geht es sehr klar um den Schutz vor Belästigung in dem urbanen Kontext von Medina. Hier in dem Vers geht es um Sexualmoral und den Umgang der Geschlechter.
Wie steht es denn eigentlich um die Bekleidungsregeln für Männer? Gab es da auch Ideen, Gebote, Vorschriften?
Ja, also auf jeden Fall finden wir in den islamischen Quellen eine Reihe von Aussagen über die Bekleidung von Männern. Und da ist es so, dass geschlechterdifferenziert und auch statusdifferenziert. Das heißt, für freie Frauen gilt beispielsweise etwas anderes als für freie Männer, werden eben unterschiedliche Schambereiche definiert. Und auch für Männer wird, und da gibt es dann unterschiedliche Festlegungen, auch je nach Ausrichtung, aber eine typische Formulierung aus Rechtstexten lautet, der Bereich zwischen Bauchnabel und Knien ist zu bedecken. Das heißt, das ist dann der islamrechtliche Kontext des Schambereichs. Natürlich aber kann man sagen, heute in unserem gegenwärtigen Diskussionsraum wird häufig stark fokussiert auf die Kleidung von muslimischen Frauen. Das hat sicher verschiedene Gründe, auch Gründe, die mit der Kolonialgeschichte zu tun haben, in denen ja eigentlich die Bekleidungspraxis von muslimischen Frauen früh ausgemacht worden ist als ein Zeichen der Rückständigkeit des Islams. Und das ist etwas, was, glaube ich, bis heute wirksam ist. Aber man kann natürlich auch darauf hinweisen, dass in diesem Koranvers, den wir eben angesprochen haben, Sure 24, Vers 30 und 31, da werden für beide Geschlechter zwar Tugenden festgelegt und Verhaltensweisen empfohlen, aber nur im Kontext von Frauen wird dies auch im Hinblick auf die Kleidung ausformuliert. Das heißt, da gibt es durchaus eine gewisse Form der Asymmetrie.
Jetzt haben wir schon eine ganze Weile darüber gesprochen, was das Bedecken so ganz körperlich bedeutet hat in der islamischen Tradition. Interessant finde ich aber auch, dass das Bedecken ja auch im übertragenen Sinne, nämlich in der islamischen Ethik, immer wieder eine Rolle gespielt hat. Und zwar gibt es zum Beispiel eine Formulierung im Koran, die man ungefähr so übersetzen kann: Eure Frauen sind euch ein Gewand und ihr seid ihnen ein Gewand. Woher stammt denn dieses Bild und was ist damit eigentlich gemeint?
Also das ist ein Vers, der sehr bekannt ist, und der Kontext dieses Verses spricht erst einmal über Fasten. Also das heißt, die Praxis des Fastens im Monat Ramadan ist das heute ja weithin bekannt, wo dieser Vers zu Beginn Sexualität erlaubt in der Nacht. Das heißt, während man am Tag fastet und sich unter anderem Essen, Trinken und auch sexueller Kontakte enthält, gilt dies in der Nacht nicht. Und im Kontext dieser Erlaubnis, also etwas, das vorher offensichtlich verboten war, wird dann dieses Bild verwendet: Sie sind eine Kleidung für euch und ihr seid eine Kleidung für sie. Und die Exegeten verwenden das oder verstehen das zum einen wiederum in einem körperlichen Sinne, also da ist beispielsweise die Rede von Umarmungen, die sich durch das Bild der Bekleidung beschreiben lassen, dass man sich gegenseitig wie ein Kleid umarmt. Aber es hat natürlich auch eine weitergehende, auch eine innere Dimension. Also da sprechen Exegesewerke davon, dass Männer und Frauen gegenüber dem anderen Geschlecht jeweils eine Form der Wohnung sind, also Ruhe bieten. Und insofern hat es durchaus auch einen Bezug zum islamischen Eheideal, wo das, ja, sich gegenseitig Ruhe und einen festen Ort zu schenken eine hohe Rolle spielt.
Ein anderer Kontext, in dem mir dieses Wort des Bedeckens oder vielleicht auch Verhüllens immer wieder mal untergekommen ist in muslimischen Kontexten, ist tatsächlich der, wenn man über den Umgang mit Fehlern spricht und vor allem, glaube ich, den Umgang mit Fehlern der anderen. Kennen Sie auch da diese Diskussion und was genau wird da diskutiert und wie?
Es gibt eine bekannte Überlieferung des Propheten, die sagt, wer einen Muslim, also einen anderen Gläubigen bedeckt, den wird Gott bedecken, und zwar im Diesseits und im Jenseits. Und da wird genau die Fehler eigentlich angesprochen oder die Sünden. Das heißt, es ist ein Ideal, es gehört zum moralisch guten Verhalten, dass man könnte vielleicht sagen, nicht auf den Fehlern der anderen herumreitet, sondern diese eher versteckt. Und die Überlieferung des Propheten sagt eben, wenn man so umgeht miteinander, dass man also die Fehler eher versteckt, als sie hervorzuheben, kann man auch selbst darauf hoffen, dass Gott die eigenen Fehler bedeckt und nicht hervorhebt. Gott hat auch den Beinamen As-Sattar, also der Bedeckende, und da ist das Bedecken der Fehler gemeint.
Also das Bedecken spielt eine ganz zentrale Rolle, und zwar sowohl bei den Bekleidungsvorschriften als auch eben in der Ethik, wenn wir dann über Fehler und Ähnliches sprechen. Gibt es denn da zwischen diesen beiden Bereichen vielleicht auch einen Zusammenhang, also diesem äußeren Bereich der Kleidungsvorschriften, der rituellen Praxis und diesem inneren Bereich, der inneren Dimension der Ethik?
Das ist eine wunderschöne Frage, auf die man ganz unterschiedlich, denke ich, antworten kann. Zum einen gibt es sicherlich eine semantische Verbindung. Also eines der Wörter, die heute verwendet werden, auch für die körperliche Bedeckung, ist Tasattur. Und das ist genau verwandt mit diesem Bedecken der Fehler, über das wir gerade gesprochen haben. Also das heißt, das Wort stellt sehr wohl eine Verbindung her zwischen der körperlichen Bedeckung, dem physischen Bedecken und dem Bedecken im übertragenen Sinne. Dann fällt es aber auch auf, dass gerade Verhüllung eine besondere Rolle spielt im Kontext des Gebets. Also auch muslimische Frauen, die keine Kopfbedeckung im Alltag tragen, tragen sehr häufig eine Kopfbedeckung im Gebet. Und jetzt kann man natürlich sagen, im Gebet steht man vor Gott, aber Gott kennt ohnehin unsere Körper besser als wir selbst. Also welche Bedeutung hat das hier? Ja, Bedeckung spielt hier auch die Rolle, dass es ein bestimmter Ausdruck von Frömmigkeit sein kann. Eben auch, wenn man so will, in den eigenen vier Wänden, wo niemand anders da ist. Und das heißt, dass wir durchaus eine Verbindung von dieser äußeren und der inneren Dimension haben.
Das sagt Mira Sievers. Sie lehrt islamische Theologie an der Universität Hamburg und sie arbeitet gerade an einem Projekt zu Geschlechtlichkeit und Sexualität in den frühen Schriften von Judentum, Christentum und Islam. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch, Frau Sievers.
Vielen Dank für die Einladung.
Wir reisen jetzt weiter nach Indien. Bei kaum einem anderen Land denkt man so schnell und so oft an Farben. Die ersten Bilder, die mir zum Beispiel in den Kopf kommen, sind bunte Gewürze, die sich an Ständen auftürmen, Schals und Saris in allen Farben und das Frühlingsfest Holi, an dem sich Menschen mit Pulver und Wasser in verschiedenen Farben bewerfen. Doch nicht nur das irdische Leben ist in Indien farbenfroh, sondern auch das Leben der Götter. Und die haben verschiedene, gar nicht irdische Hautfarben. Sie sind mal schwarz, mal weiß, mal gelb, mal blau oder grün. Und trotzdem hat diese Farbenvielfalt auch etwas mit den Menschen in Indien zu tun. Aber hören Sie selbst, was Antje Stiebitz berichtet.
Im Jagannath-Tempel im Süden der Stadt Delhi hat die Aarti, die rituelle Verehrung der Götter, ihren rhythmischen Höhepunkt erreicht. Rund 35 Gläubige sind gekommen, um Jagannath, eine Manifestation des Gottes Krishna, und seine beiden Geschwister zu verehren. Nach dem Ritual gießt der Hauptpriester mit einem Messinglöffel geweihtes Wasser in die ausgestreckten Hände der Gläubigen und erklärt:
Die Farbe des Gottes ist Shyamal, die Farbe einer dunklen Wolke. Jagannath ist blau-schwarz und sein älterer Bruder Balabhadra ist weiß, weil er von einer Kuh geboren wurde.
Der Priester nickt mit dem Kopf in Richtung der Statuen. Rechts Krishna mit großen, weit geöffneten, kugelrunden Augen, links sein Bruder Weiß mit ebenfalls weit geöffneten, aber mandelförmigen Augen.
In der Mitte ist Krishnas jüngere Schwester Subhadra. Sie ist gelb. Gelb ist in Indien eine wichtige Farbe. Sie symbolisiert Segen.
Allerdings sind die Farben der Götter regional verschieden und werden oft unterschiedlich interpretiert. Ein Beispiel dafür ist etwa die Statue des Gottes Ram in Ayodhya. In einem Video vom X-Account des indischen Premierministers ist zu sehen, wie Narendra Modi am 22. Januar den Ram-Tempel in Ayodhya einweiht und sich vor der Götterstatue niederwirft, bevor er seine Rede hält. Drei Bildhauer wurden damals beauftragt, eine Götterstatue zu entwerfen. Zwei von ihnen interpretierten Gott Ram dunkel, der andere weiß. Die Tempelstiftung wählte eine Statue aus, die Ram als Kind in der Farbe einer dunklen Wolke darstellt. Sarjana Sharma hat 20 Jahre für die Sendung Man Tan des indischen Fernsehsenders CNews gearbeitet. Eine Sendung, die sich mit Sanatan Dharma, der indischen Lebensart und Religion beschäftigt. Die Journalistin erinnert sich an die Diskussion um die Statue. Sicherlich sei diese Auswahl ein Statement in Richtung der People of Color Indiens gewesen, so Sarjana Sharma, aber nicht nur.
So this stone is chosen for their qualities.
Dieser Stein wurde ausgewählt, weil er besondere Qualitäten hat. Es ist ein Shaligram-Stein, ein Stein, den wir als Form des Gottes Vishnu verehren. Er ist immer schwarz. Wir lieben Krishna, Ram und Jagannath eben nur in schwarz.
Ein Shaligram-Stein ist ein oval geformter, glatter, schwarzer Stein, erklärt die Journalistin. Gemäß den heiligen Schriften gelte der Stein als die ideale Form des Gottes Vishnu. Im Westen würde man die Menschen häufig aufgrund ihrer Hautfarbe unterscheiden, fährt die Journalistin fort, aber in Indien gäbe es oft sogar in derselben Familie verschiedene Hauttöne. Alle diese Farben bestünden nebeneinander und das gelte eben auch für die Götter. Als Beleg dafür zitiert sie einen Sanskrit-Vers, der den Gott Vishnu als hell beschreibt und erklärt:
We compare him with the moon. Moon has a very bright color.
Hier vergleichen wir Gott Vishnu mit dem Mond und er hat eine sehr helle Farbe. Die dunkleren Götter, Krishna und Ram, sind Avatare, also Wiedergeburten oder Stellvertreter von Vishnu. In seiner ursprünglichen Form ist Vishnu sehr hell.
Yashomati Maiya se bole Nandlala.
Mutter, warum ist Radha hell und ich dunkel? Mit einem Lächeln antwortete die Mutter des Gottes Krishna ihrem Sohn: Du kamst in der dunklen Mitternacht zur Welt, deshalb bist du dunkel, mein geliebter Sohn. Gott Krishna fragte wieder: Warum ist Radha hell und ich dunkel? Mein lieber Sohn, sagte die Mutter lächelnd, Radhas schöne Augen sind wie Kohle. Die Dunkelheit in ihren Augen hat einen Zauber auf dich gewirkt, deshalb bist du dunkel. Nochmals fragte Gott Krishna: Warum ist Radha hell und ich dunkel? Da kam Radha herein. Ich habe keinen Zauber gewirkt, sagte sie. Mutter, dein Krishna ist einzigartig in der Welt. Deshalb ist er dunkel.
Murli Manohar Pathak ist der Direktor der Lal Bahadur Shastri National Sanskrit University im Süden von Delhi. Der Professor für Sanskrit und vedische Philosophie sitzt in seinem Büro auf einem großen Sessel. Er hat sich vor allem mit dem indischen Konzept des Darshan beschäftigt, was so viel wie Betrachtung bedeutet und in der Hindu-Religion für den Anblick eines Gottes steht. Er erklärt:
Im Nordosten Indiens sind Gerichte, Kleidung und die Kultur völlig anders als in Nordindien. Gemäß ihrer Kultur kreieren die Menschen das Bildnis des Gottes Ram. Wenn man in die Bundesstaaten Uttar Pradesh oder Madhya Pradesh kommt, überall kreieren sie ihren Gott nach ihrer Bekleidung und Kultur.
Die Götter würden immer die Merkmale der Menschen tragen, die sie erschafften. Ob es sich dabei um ihre Hautfarbe, ihre Kleidung oder ihre emotionale Stimmung handelt. Die Götter reflektierten, was den Menschen wichtig sei.
Welche Ideen wir auch immer im Herzen tragen, wir stellen sie in unseren Tempeln dar und verehren sie. Unsere Götter sind ein Spiegel unserer Absichten, Gefühle, Denkweisen oder unserer Gesichter.
Die Kultur der Menschen hänge stark von ihren geografischen Bedingungen ab, erklärt der Gelehrte. Und da die Geografie Indiens sehr vielfältig sei, gäbe es auch die unterschiedlichsten Kulturen. Und diese Vielfalt spiegelten auch die Götter wider. Im Westen geht man davon aus, dass die Menschen in Indien stark nach der Hautfarbe unterschieden werden. Und das stimmt auch. Aber man vergisst darüber, dass Indien gleichzeitig extrem vielfältig ist und dass dort alle Hautfarben auf engstem Raum zusammenleben. Und dass diese Vielfalt im Alltag der Menschen völlig normal ist, respektiert und sogar begrüßt wird.
Religionen im Radio gibt es übrigens jeden Sonntag im Deutschlandfunk Kultur ab 14.05 Uhr. Und ich empfehle Ihnen auch unsere Schwestersendung Tag für Tag. Immer werktags im Deutschlandfunk ab 9.35 Uhr. Und in unserer DLF-Audiothek finden Sie seit wenigen Tagen einen neuen Podcast. Ein Podcast, der viel mit dem Leben und durchaus einiges auch mit Religion zu tun hat.
Erfolg im Leben, Glück, es gibt so eine Erzählung, nach der sind das Früchte von Zielstrebigkeit und Strategie, die Folge eines guten Plans. Aber stimmt das überhaupt?
Da waren einfach diese Zufälle, die hatten so viel Gewicht.
Für ihn hat es so einen guten Zufall gegeben, einen glücklichen Zufall.
Ich verbringe meine Tage damit, Landschaften zu malen, Ritter, Bäume. Es ist ein absoluter Traum.
Heute denkt Michael Menzel sich ganze Spielewelten aus, gestaltet Spiele, illustriert die. Geplant ist er da aber nicht gelandet.
Der Zufall konterkariert Pläne. Und insofern sind Lebenspläne, die an sich sehr nützlich sein können zur Strukturierung des Alltags, sind nur dann wirklich gute Pläne, wenn sie auch Platz haben für Zufälle.
Unverhofftes, Ungewohntes.
Also ich glaube, jeder Mensch fragt sich, ob sein oder ihr Leben von Zufällen oder von Planung gestaltet war.
Hallo, ich bin Julius Stucke und in unserem Deutschlandfunk-Podcast Zufälle gibt's geht's darum, dem Zufall auf die Spur zu kommen.
Und insofern denke ich mal, ihr werdet nicht an ein Ende kommen. Also keine Serie mit 6 Folgen kann den Zufall erschöpfend behandeln.
Wir versuchen es trotzdem mit Lebensgeschichten, in denen Zufälle wirken, um aus ihnen zu lernen, wie wir den eigentlich unplanbaren Zufall vielleicht doch in unseren Lebensplan integrieren können. Es ist schwierig. Wo fängt der Zufall an? Wo hört er auf?
Der Zufall ist nicht zu fassen.
Zufälle gibt's. Eine Zufalls-Podcast-Serie des Deutschlandfunks.
Der Zufall ist einfach so faszinierend und taucht in so vielen Gestalten auf. Das könnte ein langer Weg werden.
6 Folgen, alle am 26. September. Überall und natürlich in der Deutschlandfunk-App. Wir hören uns.